Deutschlandfunk, Informationen am Mittag.
Maya Sandu hat sich noch in der vergangenen Nacht zur Präsidentschaftswahl und dem EU-Referendum geäußert. Dabei erhob sie schwere Vorwürfe. Kriminelle Gruppen haben unser Land zusammen mit ausländischen Kräften, die unseren Interessen feindlich gegenüberstehen, mit zig Millionen Euro Lügen, Propaganda und anderen miserablen Mitteln angegriffen, um uns in Unsicherheit und Instabilität zu führen. Wir haben Beweise und Informationen, dass das Ziel dieser kriminellen Gruppen darin bestand, 300.000 Stimmen zu kaufen. 300.000, eine enorm hohe Zahl. Recherchen von journalistischen Investigativteams bestätigen den Versuch des Stimmenkaufs, genauso Ermittlungen der Polizei. Viorel Chirnau-Ziano, Generaldirektor der Polizei des Landes, meint, dahinter stecken EU-feindliche Kräfte in Russland. Am 3. Oktober haben wir Dokumente beschlagnahmt, aus denen hervorgeht, dass in der Republik Moldau mehr als 130.000 Bürger Geld erhalten haben. Und die sollten auch auf Verwandte Einfluss nehmen. Damit sprechen wir bereits von gut 260.000 Bürgern, die potenzielle Ziele von Korruption der Russischen Föderation sind in Moskau. Eine staatliche russische Bank sei in die Transaktionen verwickelt. Nikolai Panfil, Leiter der unabhängigen moldauischen Wahlbeobachtungsmission Promolex, ergänzt das. Es sind keine einfachen Fälle von verbotener Finanzierung. Also, dass jemand kommt und sagt, ich gebe dir 20 Euro, wenn du so oder so wählst. Nein, das ist ein System, das bereits seit langem aktiv ist. Man kann es Klientelpolitik nennen, die über Monate und Jahre die russische Agenda hier in Moldau unterstützt. Aber auch Maya Sandu ist nicht unumstritten. Sie gilt beispielsweise als autoritär im Umgang mit Kritikerinnen und Kritikern. Ihr wird angelastet, dass die Energiepreise nach Beginn des Ukraine-Krieges in die Höhe schossen. Und auch ihrem Team wird von Seiten unabhängiger Beobachter unterstellt, es habe versucht, auf das Präsidentschaftswahlergebnis und den Ausgang des Referendums Einfluss zu nehmen. Und jetzt schlachten das Sandus Widersacher, insbesondere die in Russland, aus.
Präsidentschaftswahl und EU-Referendum. Jedenfalls die Frage, ob das Ganze in die Verfassung von Moldau kommt. Das war Thema hier im Bericht von Björn Blaschke. Und jetzt ist hier bei uns im Deutschlandfunk am Telefon Felix Hett, der Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung für das Land, für die Republik Moldau. Herr Hett, guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Björn Blaschke hat es gerade nicht berichtet, nicht enthalten war das in seinem Bericht, weil es so knapp ist. Aber ich habe gerade noch mal in die Agenturen geschaut aus Moldau. Es sieht so aus, als sei dieses Referendum das Ziel des EU-Beitritts in die Moldauer Verfassung zu schreiben, mit wenigen tausend Stimmen Vorsprung doch noch knapp angenommen zu sein. Warum präsentiert sich die Wählerschaft in Moldau als in zwei Hälften gespalten?
Ja, die Moldau ist schon, möchte man fast sagen, traditionell ein relativ stark polarisiertes Land. Und leider hat es die jetzt im ersten Wahlgang erfolgreiche Maya Sandu nicht geschafft, das Land in der EU-Frage zu einigen. Es ist aber wichtig zu sagen, dass das Referendum nicht eins war für oder gegen die Europäische Union, sondern das war explizit die Frage, ob das Ziel des EU-Beitrittes in die Verfassung geschrieben werden soll und noch komplexer, dass die EU-Verträge Vorrang vor der moldauischen Gesetzgebung bekommen, sogar vor einem möglichen EU-Beitritt. Das ist ein relativ komplexes Unterfangen gewesen, was vielleicht auch einige überfordert hat, beziehungsweise in der Tragweite nicht so ganz verstanden worden ist. Wichtig ist aber zu sehen, dass es eben keine direkte Entscheidung für oder gegen die EU war, sondern vielleicht auch eine Entscheidung dagegen, die Verfassung auf diese Art und Weise zu ändern. Moldau ist traditionell seit Anfang der 90er Jahre ein neutrales Land. Diese Neutralität ist auch in der Verfassung abgesichert. Und deswegen reagiert ein Teil der Moldauer Gesellschaft immer sehr sensibel darauf, wenn man versucht, die Verfassung zu ändern.
Ist das denn nun Rückenwind für Maya Sandu, sofern sie im zweiten Wahlgang noch in zwei Wochen wiedergewählt werden sollte als Präsidentin? Wäre das ein Rückenwind für ihre Verhandlungen über einen EU-Beitritt?
Nein, gerade eher nicht, weil das Ergebnis eben so denkbar knapp ausgefallen ist. Sie hat in der Kampagne gesagt, das Bild einer Republik Moldau evoziert, die geeint, wo sich alle unterhaken und die gemeinsam in Richtung EU marschiert. Und dieses Bild hat das Referendum gerade nicht produziert, indem das so ein sehr knappes Ergebnis ist und indem es eben auch Anschuldigungen gibt, dass bestimmte Teile, also den Ausschlag wird gegeben haben für dieses Ergebnis, das Votum der Diaspora, vor allen Dingen im Westen und in den USA, was zu dem paradoxen Ergebnis führt, dass in den USA lebende Moldauer dafür gesorgt haben, dass die EU-Integration in die Verfassung geschrieben wird. Aber gerade bei diesem knappen Ergebnis und dem Fakt, dass nur zwei Wahlbüros in Russland eröffnet worden sind, obwohl dort bis zu 300.000 Leute aus der Moldau leben, bringt eben dieses ganze Konzept in Zweifel, dass die Gesellschaft in dieser Frage geeint ist.
Hat Sandu zur Spaltung ihres Landes hier beigetragen?
Ich denke schon, dass man ihr diesen Vorwurf machen kann. Der Vorwurf wird jedenfalls aus Teilen der durchaus pro-europäisch orientierten Zivilgesellschaft gemacht, dass sie das Thema europäische Integration versucht hat, auf ihre Person zu projizieren, beziehungsweise das untrennbar mit ihrer Person zu verknüpfen. Und statt daraus eine überparteiliche Agenda zu machen, hinter der sich alle einigen können, daraus ein spaltendes Thema zu machen. Den Vorwurf gibt es.
Wie sehr hat russische Desinformation den Wahlkampf geprägt?
Ja, es hat ihn schon insofern stark geprägt, auch dadurch, dass die moldauischen Behörden mit sehr harten Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gegangen sind. Also letzte Nacht hat Sandu von dem Versuch des Kaufs von 300.000 Stimmen gesprochen. Im Vorfeld der Wahl hat die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft gesagt, es seien insgesamt 130.000 Leute geschmiert worden aus russischen Quellen. Das heißt, diese Dimension bei nur etwas mehr als 1,5 Millionen Menschen, die zur Abstimmung gegangen sind, ist schon erheblich. Aber so letztendlich wird sich das schwer beweisen lassen, wie groß der Einfluss wirklich war. Dass es russische Desinformation, Fake News und ganz klar auch Geldflüsse gibt, ist klar. Nur inwiefern das Ergebnis beeinflusst hat, das ist eine akademische Frage, die wir vermutlich nicht beantworten können.
Wie läuft es konkret ab, Stimmen zu kaufen?
Wie in dem Beitrag eben auch schon erwähnt wurde, sind dort bis in kleine Dörfer, Gemeinden rein über den nach Moskau geflohenen moldauischen Oligarchen Ilan Shor und dessen Strukturen Leute bezahlt worden dafür, dass sie an Protestdemonstrationen teilnehmen, dafür, dass sie sich zu einer der mit Shor affiliierten Parteien bekennen, dass sie vielleicht sicherlich auch Online-Postings in den sozialen Medien machen und was vermutet wird, dass sie eben auch ihre Stimme auf die richtige, in Anführungszeichen, Art und Weise abgehen. Diese Kanäle haben die moldauischen Sicherheitsbehörden versucht, trocken zu legen. Es wurden Telegram-Kanäle geschlossen. Es ist nicht mehr so leicht möglich. Das lief über eine russische staatliche Bank, wurde im Beitrag auch schon erzählt. Es ist wohl nicht mehr so leicht möglich, an diese Konten zu kommen. Die App wurde gesperrt in der Moldau. Das heißt, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen pro-russischen, oligarchischen Strukturen und den moldauischen Sicherheitsbehörden. Nur wir können davon ausgehen, dass dieses Geld irgendwann auch den Weg dann in die Taschen der moldauischen Bürger gefunden hat, die sich daran beteiligt haben.
Lässt die Europäische Union Moldau viel zu lange warten, endlich Mitglied zu werden in der EU?
Naja, wir haben ja als Europäische Union auch ein Interesse daran, dass es keine Abkürzung in die Europäische Union gibt, im Sinne von, dass die EU sich als Wertegemeinschaft versteht, wo gewisse Standards und Regeln eingehalten werden. Und da hat die Moldau in den letzten Jahren schon einige Fortschritte gemacht. Es ist aber noch nicht alles im grünen Bereich, um das mal so zu formulieren. Und deswegen kann man, glaube ich, in den letzten jetzt zweieinhalb Jahren seit Beginn des russischen Angriffskrieges nicht den Vorwurf der EU machen, dass sie sich da zu langsam bewegt. Die EU hat da sehr viel gemacht. Vielleicht ist es in einigen Fällen aus Sicht von Demokratieentwicklung und Rechtsstaatlichkeitsentwicklung in der Moldau vielleicht sogar ein Stück zu schnell gegangen.
Was meinen Sie damit?
Dass es eine Tendenz gibt über gewisse Defizite im rechtsstaatlichen Bereich, die es noch gibt, hinwegzugehen im Sinne von, ja, aber die proeuropäische Richtung stimmt. Und es gibt durchaus, das hören wir aus Gesprächen mit unseren Partnern in der Zivilgesellschaft in Moldau, ein gewisses Befremden daran, dass man die Kritik an der Regierung von Maia Sandu und an der Regierung von der PAS in westlichen Hauptstädten im Moment nicht mehr hören will, weil das nicht opportun ist.
Vielleicht, weil es auch keine anderen proeuropäischen Ansprechpartner gibt?
Ja, das ist die Frage, die sich jetzt vor allen Dingen vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr stellen wird. Das ist ja die entscheidende Weichenstellung. Die Moldau ist ja ein im Wesentlichen parlamentarisches System. Die Präsidentin an sich hat eigentlich relativ wenig Kompetenzen. Das heißt, der eigentliche Machtkampf wird irgendwann bis Mitte nächsten Jahres bei den Parlamentswahlen stattfinden. Und auch dort wird voraussichtlich die Partei von Maia Sandu, die PAS, versuchen, sich als einzige proeuropäische Kraft darzustellen. Das wird aber von anderen politischen Parteien mittlerweile bestritten, die sich eben auch. Also es gab, glaube ich, 15 Parteien, die an der Kampagne für das Referendum teilgenommen haben. Davon haben sich 13 politische Parteien für das Referendum, für die Annahme des Referendums ausgesprochen und nur 2 dagegen.
Sagt,
also ganz so eindimensional scheint die Landschaft dann doch nicht zu sein.
Sagt Felix Hett von der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Fokus unter anderem auch auf Moldau. Herr Hett, danke für das Gespräch heute Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
Ja, bitteschön.